Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. Mein heutiger Gast ist Inga-Lena Schönburg-Heuk. Leni ist eine ehemalige deutsche Spitzenläuferin im Halbmarathon und Marathon. Wir sprechen über ganzheitliche Gesundheit, mentale Stärke und warum beides wichtig ist, um nachhaltig, leistungsfähig und glücklich zu sein. Leni, herzlich willkommen beim Beat Yesterday Podcast. Du bist Läuferin mit Leib und Seele und bist Profiläuferin gewesen. Du hast unter anderem die deutsche Meisterschaft im Halbmarathon gewonnen, den Wings for Life Run in München. Und man kann sagen, du bist heute die Botschafterin des Laufsports, hast eine sehr große Reichweite, du bist nebenbei noch Coach, du bist Sportwissenschaftlerin, du bist Ernährungsberaterin, also das Komplettpaket für einen gesunden Lebensstil. Herzlich willkommen, sehr schön, dass du da bist, Leni.
Danke für die Einladung.
Leni, ich würde gerne beginnen mit einer Frage, die ich mir überlegt habe, weil du sagst, Laufen ist Lebensschule. Und mich interessiert, warum?
Ja, schön, dass du den Satz gefunden hast. Also tatsächlich begleitet mich das Laufen schon sehr lange. Also wirklich so in Kindertagen bin ich irgendwann über unsere Nachbarschaft so in das Laufen gekommen. Der Nachbar holte mich immer wieder ab und ist mit mir zu kleinen Laufwettkämpfen mit seiner Familie eben gefahren. Da fand ich das Laufen immer super schön. So kam ich so in den Laufsport als junges Mädchen und habe dann aber auch so über die Jahre gelernt, was das Laufen eben noch so mit sich bringt. Also auch so, als ich in den Leistungssport mehr oder weniger reingerutscht bin, habe ich gemerkt, dass das Laufen für mich halt mehr ist als nur Training, als nur was Körperliches, sondern sehr viel mehr ein Prozess, der mir einfach auch mental und von meiner Einstellung, von meiner Persönlichkeit eben auch hilft und mir sehr viel mehr gibt und eben gerade diese Momente des Laufens für mich so Momente sind, in denen ich Zeit habe nachzudenken und auch mich als junges Mädchen, junge Frau dann eben auch entwickelt habe und meine Schwerpunkte, meine Werte auch entwickelt habe und so entstand dieser Satz tatsächlich so mit 17, 18 und der begleitet mich noch heute und ich finde es sehr schön, dass der noch da ist, dass du ihn findest und dass ich den auch noch immer so weitergeben darf und inzwischen auch sehr viele andere eben auch als Coach, als Trainerin begleiten darf und ihnen auch diese Werte und positiven Effekte des Laufens eben auch mitgeben darf.
Hast du da ein besonderes Erlebnis, welches du benennen kannst, welches dich aufmerksam gemacht hat darauf, dass Laufen, Sport generell vielleicht auch tatsächlich die Lebensschule ist? Oder hast du das nur mit Laufen erlebt eigentlich?
Also ich bin grundsätzlich so ein Bewegungstier gewesen, schon immer als Kind. Und für mich war aber das Laufen immer der Sport. Also ich habe so Handball und Fußball gespielt, Tennis und Schwimmen, dann jegliches mal ausprobiert. Aber im Laufen habe ich immer meine Ruhe gefunden und so meine Wege für mich gebaut, wo ich mal hin möchte, was mir gut gefällt. Habe die besten Ideen gehabt, kam oft nach Hause und habe erstmal einen Zettel und einen Stift genommen und aufgeschrieben. Und es hat mir einfach sehr viel gelehrt und auch auf dem Weg meines Laufens habe ich sehr viele tolle Menschen kennengelernt und ich fand, die besten Gespräche, die man so führen konnte, waren oft die in Bewegung. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht in Laufschuhen sind, Kai. Das können wir auch mal als neue Idee vielleicht starten. Podcast beim Running.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich kann mich daran erinnern, wir haben auch Walking-Meetings mal eine Zeit lang gehabt. Wenn ich in unserem Office in England gewesen bin, die haben so einen riesen Meetingraum und dann sind wir immer im Kreis gegangen und haben uns halt über verschiedene Themen unterhalten. Und tatsächlich regt das Denken an. Das ist mir damals auch aufgefallen.
Total. Also ich finde wirklich noch immer, also probiert es gerne auch mal selber aus. Wenn man beim Laufen ist und in den Flow kommt, so in dieses gute Gefühl, da kommen echt die besten Ideen. Also tatsächlich habe ich auch für mein Abi damals laufend gelernt und hatte Karteikarten dabei und habe immer wieder drauf geschaut, habe dann irgendwie über das Thema nachgedacht und bin weitergelaufen und mir hat das immer sehr gut getan. Ich finde, Laufen ist einfach so viel mehr als eben nur was Sportliches, was vielleicht in den Kontext der Gesundheit oder des Auspowerns gebracht werden kann, sondern wirklich auch ein Faktor für die Mentalgesundheit und eben auch für Ideen und Kreativität und Persönlichkeit.
Kann Laufen auch Therapie sein?
Definitiv. Also auf jeden Fall. Ich habe ja auch in meinem Lebensweg einige Up and Downs, sage ich mal, erlebt, mit dem Laufen, durch das Laufen, ohne das Laufen und habe aber auch, als ich damals noch in München gelebt habe, auch einmal eine Laufgruppe aufgebaut gegen Depressionen beispielsweise. Da haben wir mit einer Klinik zusammengearbeitet und haben eine Laufgruppe eben etabliert, die sich genau um Patienten gekümmert hat, die eben teilweise auch aus stationärer Behandlung kamen. Und wir haben da wirklich ganz tolle Erfahrungen über einen Sommer hinweg gesammelt mit Menschen, die wir da ganz neu aufgefangen haben, ganz neu abgeholt haben. Und da habe ich einmal mehr erlebt, was das wirklich auch mit jemandem macht, der in einer depressiven Verstimmung ist oder sogar auch mehr. Und auch so für mich persönlich natürlich auch viel Erfahrung und auch als Trainerin. Ansonsten ist Laufen definitiv ein gutes Heilmittel, präventiv oder auch, wenn es einmal nicht so gut geht.
Ja, und das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Also es gibt von dem British Journal of Sports Medicine eine Studie, geht zurück in das Jahr 2020. Und die haben halt herausgefunden, dass körperliche Aktivität, also insbesondere das Laufen, das Depressionsrisiko um 43% senken kann.
Mhm. Ja, also die Zahl kannte ich nicht, aber sehr wohl eben auch aus dieser Erfahrung heraus und auch von den Ärzten, mit denen wir damals gesprochen hatten, das war so im Jahr 2014, 15, haben wir eben auch gesehen, dass die Teilnehmer teilweise eben auch ihre Medikation reduzieren konnten, ihre Antidepressiva eben runterfahren konnten, die ja auch sehr häufig mit Nebenwirkungen besetzt sind. Und Bewegung hilft da einfach, ja, das System in Gang zu bringen. Und viele von uns, die jetzt auch vielleicht nicht in so einer Situation sind, merken das sicherlich auch in gewisser Weise, dass sie einfach danach sagen, mir geht's besser, ich fühle mich einfach glücklicher, ausgelasteter, das Endorphinstadium ist einfach hochgegangen, ich fühle mich einfach glücklich. Und das ist vielleicht auch immer wieder so eine Motivation, die man sich auch dann holen sollte, zu sagen, selbst wenn ich vorher nicht so große Lust habe oder merke, boah, eigentlich jetzt zeitlich und sonstige Herausforderungen sind zu groß. Aber manchmal muss man diesen ersten Schritt gehen, um dieses Gefühl danach eben auch kennenzulernen, wieder kennenzulernen vielleicht auch. Und deswegen ist es so wichtig, sich diese positiven Emotionen, die das Laufen eben auslöst, auch immer wieder zu vergegenwärtigen und ja, einfach auch abzuspeichern.
Also wenn ich gelaufen bin, fühle ich mich danach immer gut oder generell, wenn ich Sport mache, was auch recht häufig ist. Ich mache ja verschiedene Sportarten und liebe aber auch das Laufen. Und nach dem Laufen fühle ich mich immer gut. Also es geht gar nicht anders, dass man nicht glücklich ist nach dem Laufen, oder?
Ja, total. Also das ist das Wichtige, dass man sich das immer wieder eben in den Kopf holt, dieses gute Gefühl und es auch regelmäßig erlebt. Aber ich höre von vielen, die sagen, Laufen ist mir zu langweilig. Und immer wieder begegnen mir Leute, die sagen, ja, das ist ja irgendwie, das hat ja kein Ziel und ich komme da nicht in den Flow. Und dann sage ich, hast du es denn mal wirklich probiert? Und dann sagen sie, ja, naja, ich bin jetzt schon so immer wieder mal joggen gegangen. Dann sage ich, ja, aber immer wieder mal joggen gehen, dann hast du es nicht probiert. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich will das auch mal spüren, dass Laufen mir wirklich gut tut, die müssen sich einfach auch Zeit geben. 6 bis 8 Wochen, 3-mal pro Woche, langsam starten. Da muss man jetzt nicht gleich mit dem 10-Kilometer-Lauf starten, sondern einfach auch sich am Jetzt orientieren und sagen, okay, vielleicht kann ich jetzt gerade noch gar nicht 10 Minuten am Stück laufen, ist kein Problem. Orientier dich an deinem Jetzt, geh einfach langsam los, setz dir ein Ziel, hol dir vielleicht einen Trainingsplan, der dir Struktur gibt, hol dir Motivation auch über deine Laufuhr, die dir einfach auch zeigt, dass du besser wirst, dass du eine gewisse Kontrolle hast. Und wer dann sagt, nach 6 Wochen, mir ist es wirklich immer noch zu langweilig, dann ist okay für mich. Dann kann ich sagen, okay, dann bist du vielleicht wirklich kein Läufer. Aber wenn du das nicht probiert hast, dann hast du es nicht richtig probiert. Weil ein Flow braucht einfach eine gewisse Zeit. Wir sind Gewöhnungstiere, wir brauchen Routinen. Unser Körper braucht ein bisschen Zeit, um sich da auch zu adaptieren. Und wer das einmal kennenlernt, der kann auch wirklich dann sagen, okay, ist eigentlich schon ganz schön oder eben auch nicht.
Ja, also Laufen ist ja generell auch die am besten untersuchte Sportart. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Studien. Und was man heute auch weiß, ist, dass die neuroplastische Aktivität verbessert wird durch das Laufen. Also das heißt, die Fähigkeit, sich Dinge zu merken, ist gut fürs Gedächtnis und generell gut für die mentale Gesundheit. Du hast ja eine sehr große Reichweite und bist mit vielen Menschen in Kontakt, die laufen oder die anfangen zu laufen. Was ist denn deine Mission? Warum machst du das?
Ja, spannende Frage. Tatsächlich bin ich schon eine, die eben sehr intrinsisch motiviert ist und auch gerne mit Menschen arbeitet und ihnen genau dieses Gefühl eben auch mitgeben möchte. Und schon mit 16 hatte ich meine erste kleine Laufgruppe damals bei uns im Dorf, als es so Richtung Landkreislauf in Starnberg ging. Bin ja in Starnberg Umland aufgewachsen, habe da ja eben so diesen Ursprung drin gefunden, hatte meine erste kleine Laufgruppe und da habe ich gemerkt, wie schön das ist, wenn man Menschen motivieren kann und mitnehmen kann und ihnen einfach auch was mitgeben kann, was sie tatsächlich jeden Tag auch irgendwo begleitet. Und auch wenn man jetzt nicht läuft an dem Tag, aber generell entweder man ist Sportler oder man ist es nicht. Und das Laufen ist einfach sowas, was einfach immer für einen da ist. Und da fing es schon an, dass ich gemerkt habe, okay, das Laufen ist schon was ganz Besonderes oder der Ausdauersport, auch der Sport in der Natur natürlich, das Draußensein. Und ja, jetzt heute einmal mehr, muss ich sagen, jetzt als Mutter von 2 Kindern, bin Ende 30, ich habe viel erlebt, viel im Leistungssport erlebt, aber auch eben viel Up and Downs durch den Sport auch. auch Verletzungen, die mich rausgezogen haben aus dem Sport, aber auch mal eine Phase, wo es mir nicht gut ging, weil ich dem ganzen Leistungsdruck auch nicht mehr so, ja, richtig begegnen konnte. Und da habe ich gemerkt, was das Laufen eben so ausmacht, habe viele gute und schlechte Erfahrungen und es macht mir Spaß, das weiterzugeben und Menschen eben dabei zu helfen, ihren Weg zu finden. Und ich bekomme jeden Tag sehr viele Nachrichten zum Thema, ich bin verletzt, was soll ich tun, mir geht's ganz schlecht, oder du hast mir geholfen, dass ich jetzt meinen Marathon laufen konnte, das ist ein gigantisches Gefühl, oder einen 10-Kilometer-Lauf geschafft habe, du warst meine Motivation, den Einstieg zu schaffen und es anders zu machen, besser zu machen, richtig zu machen. Und das ist ein tolles Gefühl und es treibt mich einmal mehr an heutzutage, dass man jetzt nicht mehr nur in live mit Menschen trainiert, sondern eben, dass es auch die Möglichkeit gibt, über Instagram und andere soziale Plattformen zu arbeiten und damit wirklich sehr intensiv mit Menschen in Kontakt zu kommen, die man sonst gar nicht erreicht hätte.
Den Leistungsdruck, den du gerade beschrieben hast, du hast ja früh angefangen, auf einem hohen Niveau Sport zu machen, zu laufen. Ist dieser Leistungsdruck entstanden, weil du ihn dir selbst gemacht hast oder kam der von außen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Gerade, ich habe auch den Patrick Lange Podcast gehört, der auch darüber viel gesprochen hat, über den Leistungsdruck. Und ich denke, es ist, wenn man mal ehrlich ist, oft eine Mischung aus beidem. Aber am Ende des Tages meistens ist es doch von einem selber heraus. Und ich bin schon immer sehr ehrgeizig, wenn ich so an die Worte denke meiner Mutter als kleines Kind. Und ich bin die jüngste von 4 Geschwistern. Ich bin nie gegangen, sondern immer gerannt. Ich musste immer schon mithalten. Ich wollte immer bei den Großen dabei sein. Ich konnte kaum reden und wurde von meinen Geschwistern ans Telefon gestellt, gesagt, kannst du mal im Schwimmbad anrufen, ob das geöffnet hat? War für mich keine Frage. Ich war immer die im Restaurant bezahlt hat, weil meine Geschwister mich vorgeschickt haben, mach du mal, kümmere dich mal darum. Und ich habe das gerne gemacht. Ich war immer eine, die gerne die Verantwortung übernommen hat und eben auch vorangeschritten ist und andere motiviert hat, mitzumachen. Komm, das machen wir jetzt, das probieren wir mal aus. Und war immer sehr ehrgeizig. Und ich denke, das begleitet mich natürlich als Persönlichkeitsmerkmal. Und gleichzeitig war natürlich irgendwann auch so ein Punkt da, wo man gemerkt hat, dieser Leistungsdruck kombiniert mit dieser tiefen Leidenschaft und Passion, die ich einfach fürs Laufen hatte, weil es mir so viel geholfen hat, das kam irgendwann nicht mehr so richtig gut zueinander. Also ich habe mir zu viel Druck gemacht, dass ich potenzielle Leistung abrufen muss für meine Sponsoren und Partner, dass jemand von außen das von mir erwartet, was aber gar nicht der Fall war. Und ich denke, das war am Ende schon sehr viel intrinsisch. Und ich kam dem irgendwann, konnte ich dem nicht mehr so gut begegnen. Und da kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, mir geht gerade diese Leichtigkeit verloren. Aber ich wusste noch keinen so richtigen Ausweg. Ich hätte damals, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Support gebraucht von sportpsychologischer Seite oder einem Trainer, der noch näher dran gewesen wäre. Ich wurde immer viel über die Distanz trainiert und das fehlte mir. Oder eine Leistungsgruppe, Trainingsgruppe, die mich da besser aufgefangen hätte.
Ja, das berichten ja einige Profisportlerinnen und Sportler. Und ich finde es immer ganz interessant, weil so dieser Druck am Anfang sehr stark ist und irgendwann kommen dann viele an den Punkt, wo sie sich dann tatsächlich auch die Hilfe dann halt holen. Es gibt ja gute Mentaltrainer, es gibt gute Leute, die dann auch die Athletinnen und Athleten begleiten können in der Phase. Und oft ist es dann ja so, dass mit der Erfahrung die Leichtigkeit zurückkommt. Ist das bei dir dann irgendwann auch so gewesen, dass du, als du dann festgestellt hast, ich muss mir diesen Druck nicht mehr selber machen, dass es dann auf einmal auch viel besser lief?
Total. Also eigentlich, ich würde fast sagen, schlimm, dass man erst später an diesen Punkt gekommen ist, wo man das wieder zurückbekommen hat. Ich hatte schon auch noch in der Profiphase dann auch einen Sportpsychologen, der mich mit begleitet hat. Das hat mir sehr gut getan und hat mich definitiv auch nochmal unterstützt, aber hat mich letztlich schon auch in die Richtung geleitet. Auch mein letzter Trainer, der Dan Lorang, der auch im Triathlon sehr aktiv ist und im Radsport, der mich als Athletin, aber auch als Person total gut erkannt hat und mich wirklich auch gestärkt hat, darin zu sagen, Leni, du gehst deinen Weg, du bist du. Und ich bin froh, dass ich damals auch mein Studium nebenbei gemacht habe und auch Sponsoren und Partner hatte, die auch dann, als ich meine Karriere beendet habe, gesagt haben, kein Problem, alles gut, wir machen anders weiter. Du bist mehr als nur eine Läuferin. Es geht uns nicht um deine Leistung. Wir sind nicht dein Partner wegen deutschen Meistertiteln, sondern wir sind dein Partner, weil wir mit dir arbeiten wollen, mit dir als Person und weil du auch unsere Werte auch mit vertrittst. Und da gab es keinen einzigen Sponsor, der mir abgesprungen ist zu der Zeit. Und das war schon ein tolles Gefühl, wo ich gedacht habe, wow, das war mir gar nicht so bewusst. Hätte ich das mal vorher vielleicht fragen sollen. Aber das weiß man nicht. Und am Ende des Tages, von heute betrachtet, bin ich dankbar, dass ich schon mit 25 eigentlich aus dem Leistungssport dann ausgeschieden bin. Und vielleicht war das für mich auch genau genau richtig, um dann eben auch den Schritt nach außen zu machen und mehr ins Trainerdasein zu gehen, diesen Druck rauszunehmen. Und dann konnte ich plötzlich wieder völlig frei laufen und eben stand beim Wings for Life in München 2015 und hatte nichts vor. Ich wollte einfach nur joggen, wenn man das mal so ganz platt sagen darf. Und bin da losgelaufen, völlig losgelöst und bin am Ende fast 50 Kilometer gelaufen und habe das Ding gewonnen und hatte keine Ernährungsstrategie. Ich hatte im Grunde genommen nicht mal Carbs mit dabei. Normalerweise, wenn du sagst, du läufst Marathon, jede 5 Kilometer deine 25 bis 30 Gramm Gel und so weiter. Ich habe während dieser 50 Kilometer 5 Shots gegessen, das entspricht einem Gel, und ich hatte keinen Plan. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also wirklich, es hat mich nachhaltig geprägt und gleichzeitig aber auch so ein bisschen enttäuscht, dass ich dachte, schade, dass ich das früher nicht geschafft habe, umzulegen. Und das ist, aber es ist auch Teil von so einem Lebensweg und auch von heute, auch da wieder kann man nur sagen, es macht einen nur stark, und die guten und die schlechten Momente gehören beide zusammen und die prägen einen ja letztlich aus dem Sport auch fürs Leben. Also ich bin noch immer bereit für jede Challenge und ich bin immer für vieles zu haben, auch wenn der Weg manchmal schwer ist, aber ich gehe ungerne den leichten Weg. Ja.
Aber ich höre keine Reue heraus, sondern ja, also diese Lernkurve. Total. Die dich auch zu dem gemacht hat, die du heute bist.
Total. Und das kann man ja auch mitgeben. Das ist auch das Schöne. Ich glaube, das mögen die Leute auch, wenn sie mir folgen, dass es sehr authentisch und ehrlich ist, dass ich eben sehr viele Fehler vielleicht auch für die Leute gemacht habe, in Anführungsstrichen, und versuche ihn zu umgehen. Ja, auch gerade dieses Thema mit den Verletzungen. Als Sportlerin rutscht man doch immer wieder in so ein Verletzungsbild rein und im Nachhinein denkt man, hätte ich vielleicht vorher erkennen können. Und jetzt versuche ich auch da eben ganz viel mitzugeben, dass es, ja, dass viele vielleicht Fehler vermeiden, die sie vermeiden können, wenn sie ein bisschen mehr Bewusstsein dafür haben und eben man sie darauf frühzeitig hinweist. Also gerade auch, ich sage jetzt mal, oder ganz einfaches Beispiel, das Thema Ernährung beim Marathon. Viele gehen da rein und sagen, na okay, schauen wir mal, da gibt's ja irgendwie ISO und irgendwas. Aber es ist so schade, man investiert so viel Zeit in so einen Lauf und dann macht man den Fehler, dass man sich zu wenig ernährt oder das Falsche nimmt und dann mit, Entschuldigung für das Wort, aber es gehört dazu, mit Durchfall im Dixi-Klo landet. Ja, es machen sehr viele diesen Fehler und er ist so vermeidbar und er ist nicht schwer. Man muss nur sich informieren. Man muss interessiert sein, Dinge ausprobieren und dann kann man sehr viele Fehler vermeiden. Und auch das versuche ich immer wieder mitzugeben. Da habe ich den einen oder anderen Fehler für dich mitgemacht, sage ich mal.
Als du dann mit dem Profisport aufgehört hast, war dir dann der Weg relativ schnell klar, dass du das Gesamtbild lernen möchtest? Du bist Sportwissenschaftlerin und hast dann auch noch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Ist dir das relativ schnell bewusst gewesen, dass du das Gesamtpaket machen willst?
Also ich sag mal, im Sport gehört immer dazu, die Bewegung und die Ernährung, die kann man nie voneinander trennen. Deswegen war das schon immer ein ganz zentraler Teil auch meiner Ausbildung auch. Während des Sportstudiums habe ich auch den Schwerpunkt Richtung Ernährung verlagert. Habe damals meine Diplomarbeit über die B-Magic-Studie geschrieben, die hier in München gemacht wurde, über die Auswirkung von alkoholfreiem Weißbier aufs Immunsystem. Das heißt, da habe ich richtigen Deep Dive ins Thema Immunstabilisierung und eben auch Stoffwechsel und Kohlenhydrate, Marathonläufer gemacht. Das war ein sehr spezifisches, sehr schönes Thema für mich, was da natürlich auch dann letztlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, eigentlich reicht mir so mein reines Studium nicht. Ich möchte gerne noch tiefer einsteigen in die Ernährung und habe dann eben auch da den Schwerpunkt nochmal draufgelegt und aus eigenen Interessen natürlich auch sehr viel selber gelesen. Wir wissen aus dem Leistungssport und aus dem Laufsport vor allem natürlich, dass dieses Untergewichtsthema und Essstörungen natürlich auch immer sehr präsent ist. Und auch da habe ich für mich gelernt, dass es wichtig ist, sich zu informieren und zu gucken, wie kann ich mich mit guten Nährstoffen versorgen, aber das am Ende trotzdem stressfrei umzusetzen. Und im Leistungssport ist mir das natürlich auch nicht immer gelungen mit diesem stressfreien Ernähren. Aber spätestens jetzt weiß ich und arbeite da stark daran, dass es irgendwie eine ausgewogene Mischung ist aus gesunden, guten Lebensmitteln, aber auch ausreichend Lebensmitteln, die man auch, ja, wo man jetzt nicht das Prädikat gesund draufsetzen würde, aber es gehört trotzdem mit dazu. Und die Mischung zu finden ist auch für jeden anderen so wahnsinnig wichtig, dass wir einfach schauen, dass wir gut versorgt sind, aber das möglichst stressfrei eben auch umsetzen für uns im Alltag. Sonst kippt auch da gerne mal das System und da kommen schon auch sehr, sehr viele auf mich zu. Und es ist manchmal schade, weil eben der Stress, viele sich selber zu viel Stress mit dem Thema machen, aber Ernährung so wahnsinnig relevant ist, beeinflusst uns jeden Tag, jetzt.
Ja, absolut. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Motivationen auch für Menschen, laufen zu gehen. Also es laufen so ein bisschen mehr als 20 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum. Und die Motivationen sind unterschiedlich. Die meisten, so habe ich das gelesen, laufen, weil sie, und das weiß ich auch aus den Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden und mit den Athleten und so weiter, weil sie halt einfach fit sein möchten. Also sie wollen was Positives für ihre Gesundheit tun. Und dann gibt es dann noch eine Gruppe, so um die 40%, die laufen einsetzen zur Gewichtskontrolle. Das, was du gerade gesagt hast, ich habe daran gedacht, weil ich kann das sehr gut glauben, dass es viele Leute gibt, die dann halt strugglen mit dem, was kann ich denn jetzt essen? Ja, also viele Leute überschätzen ja auch die Kalorien, die verbrannt werden, wenn sie Sport machen, und unterschätzen halt die Anzahl der Kalorien, die sie zu sich nehmen über die Ernährung. Wir haben ja ganz kurz so das Thema soziale Medien angerissen. Wie kommst du denn an deine Kundinnen und Kunden? Du bist Coach. Wie funktioniert das im Zusammenhang mit den sozialen Medien?
Also gibt unterschiedliche Möglichkeiten oder Wege. Ich würde es da gar nicht, also die sozialen Medien ist das eine, aber natürlich auch über persönliche Kontakte oder Laufgruppen. Also wenn ich da nochmal einhaken darf, was du auch sagtest mit dem Thema Überschätzen, Unterschätzen der Energie. Am Ende des Tages wäre es so schön, wenn viele viel mehr wieder auf ihre Intuition hören würden, weil ich denke, wenn wir uns etwas intuitiver ernähren würden und da wieder neues Gefühl für uns einfach als Mensch generell wieder entwickeln. Ich will jetzt da nicht hochtrabend irgendwie in tiefe Esoterik irgendwie einsteigen. Ganz im Gegenteil, bin ich überhaupt nicht. Aber so dieses generell einfach schon in sich reinzuhören, dann würden wir vieles besser machen. Also selbst wenn wir, und das ist auch manchmal ein Problem der sozialen Medien, dass wir überflutet werden von, das musst du tun und jenes solltest du nicht tun, sondern einfach auch zu spüren und zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Weil du bist du und ich bin ich. Wir sind unterschiedlich alt, wir haben unterschiedliche Geschlechter, wir haben ein unterschiedliches Arbeitspensum und Lebenspensum. Unser Stoffwechsel ist anders. Ich als Leistungssportlerin, ich kann auch mal einen Tag gar nichts essen und ich merke nichts davon, weil ich einfach keinen Hunger habe. Mein Stoffwechsel lernt es dann schon. Wenn der nichts kriegt, dann kriegt er nichts. Mache ich jetzt nicht freiwillig, aber zum Beispiel, als ich im Winter gefastet habe, einfach mal aus Interesse, um das zu spüren, war ich total fasziniert und dachte, das gibt's doch gar nicht. Was kann mein Körper eigentlich, weil er es gelernt hat. Und für andere ist es so, die das halt nie gelernt haben, weil sie auch als Kinder vielleicht nicht in dieses Bewegungspensum kamen, spät in den Sport eingestiegen sind, ist das sehr viel schwieriger. Und deswegen einfach einmal mehr zu sagen, okay, ich bin ich, was brauche ich eigentlich, zum eigenen Körper wieder mehr zurückzukommen und da nicht immer externen Regeln zu folgen, sondern den eigenen Regeln zu folgen. Du musst nicht frühstücken, wenn du nicht frühstücken willst, finde ich. Natürlich sollst du überlegen, wenn ich nicht gefrühstückt habe, esse ich dann abends total viel, dann ist es auch nicht richtig. Aber so in ein gutes Maß wieder zu kommen, zu sich selber zu finden. Und zurück zur zweiten Frage, wo die Kunden herkommen, eben das ist auch über diese sozialen Medien, merke ich schon, dass da viel Zuspruch kommt und viel Rückfrage aber eben auch. Und am Ende des Tages ist es ja oft ein Gesamtpaket, wo man sich überlegen muss, wie arbeite ich mit den Menschen? Ich habe ja auch meinen Online-Coach dann letztes Jahr entwickelt, gerade um noch mehr Leute mit viel Deep-Dive-Wissen irgendwie auch abzuholen, wo man über viele Videos eben sehr viele Informationen auch bekommt, aber wir auch viel im direkten Austausch sind und uns über eben alles austauschen, was so das Laufen in der Gänze, sage ich mal, ausmacht.
Also Sport hat so viele positive Effekte. Jetzt begegnet dir sicherlich als Coach auch häufiger mal der Zustand, wo Menschen es übertreiben und wo du dann gefragt bist, um halt wieder so eine gesunde Form des Sportmachens einzuführen. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie häufig das vorkommt und wie du dem begegnest?
Mhm. Tatsächlich leider zu häufig. Also auch da gibt's ja Zahlen, jeder dritte bis zweite Hobbysportler oder Läufer in Deutschland verletzt sich einmal im Jahr. Und diese Verletzungshäufigkeit ist leider zu hoch. Also wir haben jetzt auch gerade beim Begegnen ja auch schon gehört, Knieschmerzen hier, Fuß der andere. Und die Belastung beim Laufen ist schon relativ hoch, weshalb ich auch ein Fan davon bin, auch immer wieder zu sagen, auch im Breitensport setze ich aufs Fahrrad, nutze andere alternative Sportarten, um Grundlage aufzubauen, um gesundheitsorientiertes Bewegen, sage ich jetzt mal, umzusetzen, wenn wir einfach über das grundsätzliche Ausdauertraining, sage ich mal, sprechen. Ist kein Problem, auch mal schwimmen zu gehen oder Radfahren zu gehen, braucht halt mehr Zeit, weshalb ja auch viele gerne laufen gehen, weil es einfach sehr zeiteffizient ist, man braucht nicht viel, man ist gleich unterwegs, man kriegt unmittelbare Rückmeldungen, fühlt sich schnell sehr gut und hat was geschafft. Aber Laufen, bei jedem Laufschritt haben wir einfach das 3- bis 5-fache unseres Körpergewichts an Grundbelastung. Und wenn wir das mal hochrechnen über 10 Kilometer, dann ist die Belastung relativ hoch. Und wenn wir dann noch kombinieren, dass viele vielleicht zu viel sitzen, aus dem Sitzen in die Bewegung kommen, dann noch eben muskulär nicht viel Ergänzungstraining machen. Und das ist wirklich so ein bisschen ein wie soll ich sagen, ein Pain bei vielen Läufern. Die so aus dem Laufen kommen, die haben wenig Lust auf Stabi und Krafttraining. Die aus dem Krafttraining kommen, die haben nicht so viel Bock aufs Laufen, weil das einfach mehr Spaß macht, irgendwie im Studio zu trainieren. Wenn wir beide von beiden Seiten ein bisschen mehr zusammennehmen würden, dann würde es für beide Seiten perfekt sein. Deswegen bin ich auch so ein Fan und propagiere das auch immer und unterstütze es immer zu sagen, wer dreimal pro Woche läuft, also so seine, sag ich mal, 2,5 Stunden Ausdauerbelastung hat, der sollte wirklich versuchen, 30 bis 60 Minuten Stabi-Training drumherum zu machen. Dann bleibt ja auch die Lauffreude langfristig erhalten. Und vielleicht, ich meine, mit 20 konnte ich da auch noch mehr ab, sage ich jetzt mal. Aber wir wollen ja auch noch mit 50, 60 gesund alt werden und dann auch noch laufen gehen können. Vielleicht nicht mehr ganz so schnell, aber halt mit einem guten Gefühl. Und da müssen wir auch ein bisschen perspektivisch auch blicken. Und deswegen umso wichtiger, um eine Verletzung zu vermeiden, die einfach emotional und körperlich sehr teuer ist, finde ich, wenn man das so sagen darf, sollten wir einfach auch darauf achten, dass wir ausreichend Stabi machen. Machst du das denn, Kai?
Das mache ich. Ich mag es auch sehr gerne. Also ich baue Krafttraining immer mit ein. Stark. Häufig auch an Geräten, aber auch mit dem eigenen Körpergewicht. Und ich wollte dich das jetzt auch gerade fragen. Es sind ja auch so ein paar Grundübungen, die ausreichen. Würdest du sagen, es sind Kniebeugen, es sind Liegestütze, es sind Klimmzüge?
Genau, du hast schon viele genannt. Klimmzüge, glaube ich, wenn wir das als Grundübung reinnehmen, dann geben schon manche wieder auf, aber ich auch übrigens, kann ich sie halten, aber müsste ich mal ausprobieren, wie viel ich schaffe, aber definitiv, also Squats, vor allem aber Ausfallschritte, finde ich die wichtigste Übung für uns Läufer, gibt es ja in total vielen Varianten, alles was im Einbeinstand stattfindet, was ja letztlich auch Lunges mit Varianten eben auch dann ausmacht, Ausfallschritte, alle Varianten von Plank, aber am besten die über die Diagonale gehen, also weil wir ja beim Laufen auch in einer diagonalen Bewegung sind, gerne immer mal einen Fuß oder einen Arm mit anheben oder auch beides, auch weiche Untergründe mit nutzen, um so diese Tiefenstabilisation für die Muskulatur zu nehmen. Wer kein weiches Pad zu Hause hat, was so spezifisch für die Übungen geeignet ist, braucht es auch nicht unbedingt. Dann nimmt er sich ein Handtuch oder macht die Übungen barfüßig oder auf einem weicheren Untergrund wie einem Rasen. Dann hast du viel mehr Tiefenstimulation und es dauert wirklich nicht lang und du merkst sehr schnell Effekte davon, sowohl in deiner Lauftechnik als auch in deiner Stabilität, in deiner Leistung und letztlich aber tatsächlich in der Verletzungsprävention. Und da reichen, finde ich, meiner Meinung nach eben so diese 5, 6 Übungen, 3 Durchgänge davon in verschiedenen Varianten, aber mindestens 1 bis idealerweise 2 Mal pro Woche eingebaut.
Ja, und eine Einheit, wie du sie beschreibst, dauert ja maximal 20 Minuten, oder?
Genau, ich kombiniere die tatsächlich am liebsten mit einem Dauerlauf. Also wenn jetzt jemand sagt, ich laufe 3-mal in der Woche, ich habe einmal einen langsamen Grundlagendauerlauf von 30, 40, 45 Minuten, gerne direkt danach mit anschließen oder auch einzelne Varianten als Aktivierung vorher mal machen. Gerade wenn wir jetzt sagen, ich komme aus dem Büro, ich habe jetzt 8 Stunden gesessen, einfach um die Muskulatur ein bisschen zu aktivieren, zu mobilisieren, in die Bewegung quasi reinzukommen, hilft auf jeden Fall, besonders im Winter, um dann einfach auch leichter ins Laufen reinzukommen, kann man auch Übungen eben vorwegschalten und ansonsten eine weitere Einheit vielleicht auch mal morgens machen, bevor man ins Büro geht, um einfach auch schon in die Gänge zu kommen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, einmal Körper, einmal mental, es tut auch manchmal gut, wenn man ein gutes Meeting hat, wo man weiß, da muss ich performen oder so, dann einfach schon mal über diese Planks zu halten, sich aufzurichten oder auch in der Mittagspause nur mal 3, 4, 5 Minuten zu nutzen mit leichten Übungen, selbst im Sitzen, das kann schon richtig, richtig gut tun. Viele sind ja auch noch im Homeoffice und haben vielleicht sogar Möglichkeiten, sowas mit einzubauen. Es geht oft darum, Routinen zu entwickeln und es einfach mal zu machen und nicht immer nur drüber zu reden, wenn ich das so mal ganz platt sagen darf. Ich glaube, viele sind immer so, ja, die Einstiegshürde ist so groß. Ja, wann soll ich das denn machen? Mach's einfach mal. Ja, also
einfach beginnen.
Mal. Ja.
Ja, und häufig ist es ja so, dass die Routine daraus entsteht, dass man Dinge macht, auch wenn sie nur ganz kurz dauern. Wichtig ist ja der erste Schritt, der Beginn. Und wenn du halt sagst, ja, ich habe nicht mehr Zeit und mein Alltag ist so voll, aber ich mache das mal. 5 Minuten, ja, morgens um 8, mittags um 1 oder am Abend. Aber wenn das halt so eine gewisse Regelmäßigkeit hat und wenn man wirklich sich sagt, ich mache das jetzt mal jeden Tag, werden aus den 5 Minuten ganz schnell 10, aus den 10 15, 20 und man weitet das aus und hat Freude daran. Also die meisten Menschen entwickeln dann auch eine gewisse Freude daran. Und dann ist es so ganz selbstverständlich, weil man kann ja dann auch den Alltag um diese Zeit für einen selbst, in der man Sport macht, sich zurechtbauen. Und das muss nicht eine Stunde Sport sein, sondern es reichen ein paar Minuten, ja, einfach zu beginnen.
Und die Routine einfach zu entwickeln. Ich denke, das ist auch der Punkt. Also langsam starten und dann eben Routinen aufbauen. Und für manche ist es natürlich auch hilfreich, wirklich das als Termin mit einzutragen, dass man weiß, das steht mir drin, oder sich auch ein Ziel dann zu setzen. Es muss vielleicht nicht zu Beginn direkt das große Ziel der 10-Kilometer-Lauf sein, sondern erstmal den Einstieg zu schaffen, aber dann auch zu überlegen, okay, was hält mich eigentlich langfristig an diesem Sport? Vielleicht beziehe ich auch mein soziales Umfeld mit ein, mein Partner, meine Familie, die mich dabei auch unterstützen. Ich bin auch viel in der Zeit, als meine Kinder klein waren oder dann auch diese Corona-Pandemie mit da war, da habe ich halt beide Jungs mitgenommen. Also der, jetzt sind sie 6 und 9, aber in der Zeit war der kleine 1, der andere 4. Ich meine, mein 4er ist halt 20 Kilometer mit mir geradelt, mit einem Radl ohne Gänge, aber das war super. Der ist einfach mitgekommen. Es war für uns alle ein total positiver Moment und ich erlebe das häufig, auch gerade von jungen Frauen, die eben dann auch mit Familiengründung und so weiter auch dann diese Challenge sehen, dass sie sagen, ich finde einfach keine Zeit. Und ich auch sage, Zeit finden und Zeit nehmen, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse oder anklagend, aber wenn man mal so drüber nachdenkt und dann das auch mal bespricht, dann findet man doch Zeitfenster. Und ich finde es nicht egoistisch zu sagen, ich brauche meine 3-mal pro Woche eine halbe Stunde auch mal für mich. Gerade auch als junge Frau, als Mutter oder eben auch als jemand, der im Job alles gibt. Du kriegst es doppelt zurück, was du in dich investierst, an Energie und an Effizienz und an Wohlbefinden. Und ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir uns auch um uns kümmern und nicht immer nur sagen, ja, kann ich halt gerade nicht. Und auch für die Familie. Meine Kinder haben schon auch gelernt, manchmal schicken sie mich zum Laufen los, wenn die Laune gar so kippt, weil ich einfach unausgeglichen bin, weil ich den Sport brauche, dann sagen sie auch, komm, geh mal eine Runde laufen, Mama, dann wird's wieder besser. Und das vielleicht einfach nur als Erinnerung auch. Versuch mal zu überlegen, was hemmt mich eigentlich daran, den Einstieg zu schaffen und wie kann ich mir Zeitfenster und auch Menschen und Möglichkeiten schaffen, die mich motivieren, da auch dran zu bleiben. Es geht ja auch um einen selber und um später.
Ja, absolut. Gerade um gesund älter zu werden und wie auch lange zu leben. Also das Thema Longevity ist ja ein sehr großes Thema. Und wir hatten ja auch schon gesagt, es gibt wirklich sehr viele Studien zum Laufen. Und das Journal des amerikanischen College für Kardiologie hat herausgefunden, dass bereits täglich 5 bis 10 Minuten langsames Laufen das Sterberisiko um 30% verringert und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 45% reduziert. Ja, also da wieder auch, selbst wenn es nur 10 Minuten sind und selbst wenn es langsam ist, aber so der Start ist wichtig und dann kann daraus auch eine Passion werden. Und viele Menschen finden sich dann selbst darin, dann jeden Tag laufen zu gehen und dann auch vielleicht auch mal einen Halbmarathon zu machen oder wie auch immer. Und das muss man ja nicht, sondern wenn man dann beginnt zu laufen oder generell zu startet, dann geht auch mal laufen, ein bisschen gehen, wieder laufen gehen und dafür muss man sich auch nicht schämen, wenn es nicht gleich 100%ig läuft.
Total, das ist das stimmt und es ist ja wirklich der Einstieg. Das ist, wenn du einen Trainingsplan dir anschauen würdest für einen 5-Kilometer Laufeinstieg, dann sieht der genau so aus. Das ist ein Intervalltraining, ein Intervalltraining für Einsteiger. Gehen und laufen im Wechsel und von Woche zu Woche wird der Laufpart länger und der Pausenpart kürzer und innerhalb von 6 bis 8 Wochen können die meisten es wirklich schaffen, sich 5 Kilometer am Stück zu bewegen und das Tempo ist ja völlig irrelevant. Also es muss sich ja keiner an dir oder mir oder anderen orientieren, sondern dieses Thema Vergleichen ist ja grundsätzlich überhaupt nicht, finde ich, überhaupt nicht zielführend und schon gar nicht in sportlicher Hinsicht. Orientier dich an dir und wenn du für dich sagst, ich bin in der Lage, 5 Kilometer am Stück zu laufen, dann bist du schon sehr viel weiter als viele andere Menschen, die eben den ersten Schritt gar nicht erst gehen. Und es geht nur darum, dass du es für dich einfach fühlst. Und dann kann man immer noch schauen. Also der erste Schritt ist der wichtigste. Und wenn man den mal geht und den Einstieg schafft und sich dann auch seine eben Motivationspunkte sucht, dann kommt man auf jeden Fall voran. Und ich muss schon sagen, das Thema über eine Garmin-Uhr oder so Smartwatches, die uns einfach auch gewisse Punkte messbar machen, ist für sehr viele auch im Einstieg eine ganz große Motivation, dass man einfach sieht, das ist meine Schrittanzahl. Ich sehe, wie sich meine Ruheherzfrequenz auch entwickelt. Ich sehe, wie sich mein Schlaf auch positiv entwickelt, wenn ich mich regelmäßig bewege und das Thema Ernährung eben auch noch mit adaptiere. Und der Schlaf ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir über Gesundheit, Wohlbefinden, Regeneration sprechen. Und das ist ja wirklich auch für mich jeden Tag spannend, wenn ich morgens aufstehe, auf die Uhr gucke und denke, ich überlege mal erst, wie habe ich wohl geschlafen? Und dann vergleiche ich es mit meiner Uhr und finde, cool, stimmt. Wenn da was nicht so Gutes steht, dann denke ich mir, mir geht's trotzdem gut.
Ja, ja, also in erster Linie muss man natürlich genau. auf sich hören, beziehungsweise so das eigene Gefühl ist ja das Wichtigste. Aber also ich finde das auch immer spannend, gerade wenn es um die Qualität des Schlafs geht, aber halt auch die Quantität. Also wie lang man schläft oder schlafen sollte. Und das ist so hoch unterschiedlich. Das habe ich aufgrund unserer Uhr auch wunderbar herausgefunden. Also welche Schlafzeit eigentlich für mich am besten ist und für mich dadurch jetzt auch wirklich sehr gut, ja, nachdem ich das gut herausgefunden habe. Aber lass uns mal ganz kurz jetzt einsteigen in die Phase, wo jemand zur Läuferin oder zum Läufer geworden ist, es regelmäßig macht, also begonnen hat, Intervall am Anfang und dann die Liebe zum Laufen entdeckt hat und dann wird es mehr. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich ja auch mit seinem Laufstil auseinandersetzen muss oder auch sollte, damit halt Schäden an Knie, Knorpel und so weiter vermieden werden. Kann man zusammengefasst sagen, Leni, Fersenauftritt hat eine sehr hohe Stoßbelastung, Mittelfußauftritt ist eigentlich optimal für die gleichmäßige Verteilung der Aufprallkräfte und der Vorderfußauftritt ist eigentlich nur für Sprinten gut, weil da die Dämpfung zwar gut ist, aber die Waden und die Achillessehne am stärksten belastet werden.
Sehr gut zusammengefasst, definitiv. Also würde ich genau so unterschreiben mit nur einer Mini-Ergänzung quasi dazu. Beim Mittelfuß ist es irrelevant, ob die Ferse zuerst aufsetzt oder der ganz flache Fuß. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass der Fuß eben nah unter dem Körperschwerpunkt aufsetzt und das Knie vor allem gebeugt ist, was meistens mit einem Mittelfußaufsatz einhergeht. Aber das Relevante beim Fersenlaufstil ist eben für all diejenigen, die mit dem gestreckten Knie nach vorne aufsetzen, die haben eine wahnsinnige Stoßbelastung. Und sobald du es schaffst, den Fuß mehr unter den Körperschwerpunkt zu bringen und flacher aufzusetzen mit gebeugtem Knie, fängt eben die Muskulatur viel mehr Belastung ab. Und das ist der relevanteste Faktor, den ich da gerne immer mit dazu ergänze. Und viele haben eben die Challenge, dass sie sagen, okay, gerade weil sie vielleicht auch langsam vom Gehen ins Laufen gestartet sind, beim Gehen schwingen wir ganz unmittelbar und natürlicherweise mit dem Unterschenkel nach vorne quasi fast gestreckt über die Ferse. Aber beim Laufen sollten wir eben näher unter den Körperschwerpunkt kommen. Und der Weg ist manchmal gar nicht so leicht, weil eben die Grundgeschwindigkeit erstmal für viele Einsteiger gering ist. Und da empfehle ich eben auch immer wieder, auch Lauftechnikübungen mit einzubauen, die jetzt über so, auch für den Einsteiger, die jetzt sowas wie Skipping sein können, die aber auch eben so dieses Mittelfuß anfersen, nenne ich das ganz gerne. Also lässt sich jetzt schwer erklären, aber eben, wo man auf der Stelle so ein bisschen läuft und wirklich versucht, flach unterm Körper mit aufzusetzen und dann das schrittweise nach vorne entwickelt, wo man einfach über die Lauftechnik viele es auch mit aufbauen kann und dadurch eben, wie du sagst, viel Bremsbelastung auch reduzieren kann, dadurch auch Verletzungen reduzieren kann und langfristig gesünder eben auch läuft. Und das sind auch zentrale Punkte für alle, die auch mehr wollen und die dann auch schneller werden wollen und letztlich eben auch Verletzungen vermeiden wollen. Ganz wichtiger Punkt und definitiv eine Sache, an der man auch immer wieder dranbleiben sollte. Oft hilft es auch, sich selber einfach mal zu filmen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch mal gemacht oder wenn deine Jungs dich begleiten, super Geschichte, vielleicht lässt du dich einfach auch mal filmen von hinten, von der Seite und von vorne, kriegt man ein total tolles Bild über das, wie man sich bewegt und kann auch mal Defizite erkennen, bevor eben eine Verletzung kommt.
Ja, ich habe mir über die Bodenkontaktzeiten, das ist auch ein Feature von uns, das mal so näher angeschaut, denn ich habe herausgefunden, dass ich nicht ausreichend gut nach hinten abgerollt habe. Und habe mich mal damit auseinandergesetzt, wie meine Schrittlänge ist, das können wir ja auch messen, und auch die Bodenkontaktzeiten, und habe wirklich mich mal darauf konzentriert, dass ich nach hinten auch gut abrolle und bin dadurch schneller geworden und kann dadurch auch länger laufen. So, und das war mir vorher auch nicht so bewusst.
Definitiv, also die quasi den Abdruck besser aufzubauen nach hinten, die Schrittlänge zu verbessern. Letztlich sagt man ja auch, natürlich ein ganz relevanter Punkt ist die Schrittfrequenz. Also die finde ich, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, würde ich jedem raten, einfach mal in die Insights zu gucken, die die Uhr einem ja auch schönerweise gibt. Und die Schrittfrequenz ist häufig ein Faktor, der besonders bei großen Menschen, wie bei dir jetzt auch, ein Punkt ist, dass viele große Läufer eben mit sehr langen Schritten unterwegs sind. Und wenn die lernen, besser eben auch in die Schrittfrequenz zu kommen, dann wird das Tempo ziemlich schnell, ziemlich viel höher, ohne dass du jetzt mehr Energie verbrauchst. Und eben da, vor allem die Schrittlänge als wichtigen, die Schrittfrequenz als wichtigen Faktor zu nehmen und die Schrittlänge als folgenden Parameter, sage ich jetzt mal. Und Bodenkontaktzeit, auch super interessant natürlich, die können wir auch massiv verbessern durch eben dieses einbeinige Training auch, durch regelmäßiges Stabilitätstraining, um da wirklich auch muskulär besser vorbereitet zu sein und dadurch auch einen schnelleren, besseren Abdruck auch herstellen zu können. Kann man auch schön schön trainieren an Treppen oder eben auch mal an einem leichten Berg. Ich bin generell ein Freund von hügeligem Training und Bergauftraining. Da lernt man auch sehr schön, besser auf den flachen Fuß zu kommen und eben näher unterm Körperschwerpunkt zu landen. Also Berge sind eure Freunde, nicht Feinde. Selbst wenn mir das manche Läufer immer sagen, ich hasse Berge, geht der Puls immer hoch, aber macht einen nur stark, sowohl eben vom Herz-Kreislauf-System als auch von der Lauftechnik und von der Kraftausdauer. Also Berge sind super.
Sprechen wir mal über die Regeneration. Die ist ja auch sehr wichtig. Würdest du denn empfehlen, nicht jeden Tag Sport zu machen? Beziehungsweise wie viele Tage der Pause empfiehlst du denn deinen Kundinnen und Kunden?
Das ist individuell ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt an meine Leistungssportzeit denke, damals habe ich 14 Mal pro Woche trainiert, da habe ich maximal einen Pausetag gehabt und sonst bis zu 200 Kilometer eben abgerissen, in Anführungsstrichen. Das war schon ein großes Pensum. Aber das habe ich natürlich über viele Jahre auch aufgebaut, um dieses Pensum eben dann auch leisten zu können. Und für den, ich sage jetzt mal, für die meisten Läuferinnen und Läufer, die jetzt das Laufen als Ausgleich zu ihrem Alltag eben sehen, die jetzt als Ziel die 10 Kilometer oder den Halbmarathon für sich betrachten, in einer breiten sportlichen Zielstellung sind 3 bis 5 Trainingseinheiten, Lauftrainingseinheiten optimal und in der Regel eben ergänzt durch das Stabilitätstraining. Das heißt, 1 bis 2 Ruhetage dazwischen sind wichtig und richtig. Mhm. Und auch über den generellen Aufbau eines Trainingsplans für jeden, der ein Ziel verfolgt, ist es auch gut, immer wieder diese Ruhephasen zu haben. Also ich baue meine Trainingspläne im 3:1 Schema auf. Das heißt, über 3 Wochen hinweg steigert sich sowohl Umfang als auch Intensität in einem gewissen Maß. Und in der 4. Woche kommt die Ruhewoche. Und auch das ist sehr häufig ein Fehler, den eben Breitensportler machen, dass sie halt immer weiter so in ihrem ausgeglichenen Bewegungspensum bleiben, aber weder Intensitätsspitzen setzen, noch mal Ruhephasen einsetzen und dadurch aber auch irgendwann stagnieren. Also, dass die Leistung einfach wirklich nicht sich positiv entwickelt, was ja auch irgendwann zu Frust oder auch vielleicht zu Langeweile führt. Und man denkt so, Mensch, eigentlich ist ja doof. Jetzt trainiere ich schon 3-mal pro Woche, aber es passiert irgendwie auf Dauer jetzt nur bis zu einem gewissen Punkt was und ich komme nicht weiter. Und da ist es eben auch schön, wenn man einen Trainingsplan hat, der Struktur bildet und letztlich auch das Thema Regeneration mit beeinflusst oder mit integriert. Und eben auch dieses, man nennt es Superkompensationsschema mit dabei hat, wo man einfach sieht, du baust progressiv dein Training auf, aber durch die Ruhephase kommst du eben über dein Normallevel, Ausgangslevel hinaus eben auch und dann bist du auch richtig fit zum Wettkampf oder für die nächste Trainingseinheit, für den nächsten Block.
Wie machst du das für dich persönlich? Du hast ja ein hohes Energielevel. Musst du dir selbst auch einen Plan machen oder hörst du auf deinen Körper?
Also tatsächlich habe ich mir auch jetzt im Frühling wieder überlegt gehabt, jetzt trainiere ich mal nach Plan. Aber es endete schon in der 3. Woche, wo dann wieder beruflich was dazwischen kam, dass ich es auch ein bisschen schieben musste. Und dann habe ich den Plan schon als Grundstruktur behalten. Mir tut es auch gut und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wieder einen Halbmarathon mal mit einer Trainingsstruktur aufzubauen und auch selber mal wieder zu erleben, was das dann mit mir macht. Und ich sag mal so, was bei mir eigentlich immer gesetzt ist, sind 2 Trainingseinheiten, die ich eigentlich pro Woche so mache, bis eben dann wieder eine Ruhephase kommt. Und das ist einmal irgendeine Form von Intervalltraining und einmal irgendeine Form von gesteigerten Dauerlauf, langen Dauerlauf oder Tempodauerlauf. Das sind so 2 Kerneinheiten, die trainiere ich eigentlich, komme was wolle. Und alles, was sich so ergänzt, bin ich froh, wenn ich es schaffe. Und manchmal schaffe ich es auch nicht, selbst wenn ich so privilegiert bin und sagen kann, der Sport ist auch Teil meiner Arbeit. Aber geht sich trotzdem nicht immer aus. Gleichzeitig habe ich zum Glück auch Kinderlaufgruppen, bin auch im Alltag natürlich sehr aktiv, wann immer es geht, mit dem Fahrrad auch Arbeitswege zurückzulegen. Oder auch, wenn meine Kinder beim Schwimmtraining sind, selber eine 3/4 Stunde ins Wasser zu springen und dann zu schwimmen. Also ich schaue schon, dass ich auf mein Bewegungspensum komme, weil ich es brauche, weil ich es mag, weil ich es irgendwie auch gerne habe. Aber diese 2 Laufeinheiten, die sind für mich gesetzt und mit denen komme ich eigentlich immer ganz gut zurecht und kann immer noch gute Zeiten laufen, weil ich halt schon auch stark auf Pump von früher lebe, muss man vielleicht sagen. Aber es ist auch schön und es motiviert mich auch, also wo ich gerade von dem Kindertraining auch spreche, es motiviert mich total, das mitzugeben, wie wichtig es ist, einfach Bewegung schon frühzeitig auch den Kindern mitzugeben als eine, ja, als einfach was dazugehört, sage ich jetzt mal, in einer sehr spielerischen, schönen Art und Weise, weil alles, was du als Kind trainierst, kannst du für kein Geld der Welt als Erwachsener mehr kaufen, wenn man das so sagen darf. Es ist einfach unbezahlbar, wenn du ein vielseitiges Bewegungspensum kennst und dein Körper einfach weiß, das abzurufen. Wie der Patrick Lange auch sagte, der ist einfach immer in Bewegung gewesen. Und so war ich auch. Ich bin geradelt, ich bin gerannt, ich bin gelaufen. Es war immer irgendwie Bewegung da. Auch dieses Barfüßige, dieses, wir sind auf Bäume geklettert und runtergefallen. Aber meine Füße sind es einfach gewöhnt. Ich habe mir noch nie die Bänder gerissen, weil ich einfach immer als Kind barfuß in der Natur war. Und teilweise ist es leider so, dass wir das nicht mehr so viel machen oder bei den Kindern nicht mehr so viel sehen, dass sie einfach sich bewegen können, sondern viel zu passiv in ihrem Alltag sind. Natürlich durch die Schule, durch viel längere Schulzeiten letztlich auch, aber auch durch dieses ganze Angebot an medialer, ja, Berieselung, sage ich jetzt mal, diesem passiven Dasein. Und ich habe selbst die Challenge mit meinen Kindern natürlich, die auch ihre Medienzeit brauchen, jeden Tag irgendwo, das immer erfragen. Und wir haben da auch unsere Kämpfe. Und ich weiß, es wird nicht leichter, wenn sie älter werden. Ich bin sehr gespannt, wie wir dem begegnen. Aber auch da ihnen frühzeitig zu zeigen, was Bewegung mit ihnen macht und wie wichtig das ist ganz, ganz wertvoll. Und da werden sie immer davon zehren können.
Jetzt bist du ja Vorbild für deine Kinder, aber du verfolgst ja auch das größere Ziel, auch andere Kinder in den Sport zu bekommen. Wie kann man das machen?
Also ich persönlich habe jetzt für mich auch so Kindersportgruppen in Bamberg etabliert. Die nenne ich CAT, Kids Athletic Training. Wir machen das sehr spielerisch, mit sehr viel Leichtigkeit. Natürlich auch mal mit Wettkampf, aber auch mit Hinfallen und Aufstehen, sich miteinander helfen, Fairness, viele soziale Faktoren, die da auch mit reinspielen bei unseren Trainings, finde ich ganz, ganz wichtig, eben Persönlichkeitsentwicklung. Aber ja, das ganz große Ziel wäre schon, auch noch mehr in diesem kinderedukativen Bereich auch zu machen. Einen ganz genauen Plan habe ich noch nicht. Da kommen wir eben immer wieder an diesen Punkt der Darstellung von Kindern, auch über Videomaterial und Ähnliches, was man ja immer versucht eigentlich zu vermeiden. Aber da sind wir dran, weil ich es einfach schön fände, da noch mehr Kinder auch zu erreichen und Eltern auch zu erreichen, ihnen da die Ängste zu nehmen oder die, was heißt Ängste, aber teilweise auch diese Hemmschwelle einfach ein bisschen kleiner zu halten. Wie ich vorhin auch sagte, Kinder mehr mitzunehmen zum Sport, sie auch dazu anzuleiten, einfach zu probieren, ja, und auch den Alltag eben zu nutzen. Also selbst wenn es mal tröpfelt, fährt mein Sohn mit dem Roller in die Schule, da bin ich jetzt keine, die sagt, ja, dann fahre ich dich. Also auch da gewisse Werte eben auch zu vermitteln und eben auch da nicht immer den leichten Weg zu nehmen, sondern ihnen auch beizubringen, dass es völlig normal ist, ja, draußen zu sein, sich zu bewegen. Ich denke, das hilft ihnen auch für viele andere Momente im Leben. Und da sind wir wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung und dem Laufen ist Lebensschule oder Bewegung ist Lebensschule. Lass es uns gerne erweitern. Ich denke, wir können über den Sport sehr viel lernen, über uns und uns da auch ganz anders entwickeln und auch viel leistungsbereiter sein, auch für alles, was das Berufliche angeht und unsere Ausbildung angeht und die Wege, die wir eben gehen wollen.
Der ideale Weg geht ja tatsächlich über die Eltern. Ne? Also wenn die Eltern sportiv sind und wenn sie ihren Kindern halt zeigen, wie gut Sport ist und dass man Sport auch gemeinsam machen kann. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auch nochmal eine Lanze brechen für die ganzen ehrenamtlichen Menschen, die in den Vereinen Sport machen, sei es jetzt Handball, Fußball, Hockey und mit den Kindern arbeiten, sich die Zeit nehmen während des Berufs, um halt da zu sein und die Kinder in den Sport zu bekommen, um da halt so die Hilfestellung geben zu können.
Ne? Total. Und die sind ja auch Vorbilder. Also Trainer sind ja, ich erlebe das selber auch oft, die Kinder nehmen Dinge von mir an, das würde ich gar nicht denken oder ich mache mir da gar nicht im Detail Gedanken darüber. Da kam kürzlich eine Mutter und sagte, kam mein Sohn nach Hause und meint, der muss jetzt heute Paprika und Tomate essen. Der hat noch nie Paprika und Tomate gern gegessen, aber die Leni hat gesagt, das macht schnell und das macht schlau und das macht gesund und er soll jetzt dies oder jenes essen quasi. Also ich würde nie sagen, ist das, sondern ich habe halt so allgemein gesagt, das ist auch ein Teil davon. Und es ist total schön, weil man für sie auch so ein Vorbild ist und so als externe Person ihnen ganz viel mitgeben kann. Und diese Komponente finde ich extrem wertvoll, gibt mir auch schon auch eine tolle Verantwortung und deswegen, die möchte ich auch einmal mehr dafür auch mitnehmen. Und ich denke, wir können da unseren Kindern ganz, ganz viel mitgeben, wenn wir sie dazu anleiten, Vorbild zu sein und auch mit einer Leichtigkeit. Und ich zum Beispiel, ich bin nicht aus einer Leistungssportfamilie. Also bei uns war Bewegung immer das A und O, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir sind wenig Auto gefahren, nimm das Fahrrad. Fahre nicht mit dem Auto, nur weil du zum Handballtraining musst, nimmst du das Fahrrad bitte. Ist ja völlig klar. Und dadurch bin ich sehr selbstständig geworden zum einen, aber auch eben, ja, hab gelernt, man nimmt nicht immer den einfachsten Weg mit dem Auto und war viel in Bewegung. Und auch das ist sowas, was wir, ja, was ich als Kind eben miterlebt habe. Bewegung ist das A und O, geh raus, mach was für dich. Aber meine Eltern waren keine, die mich jetzt in irgendeinen Leistungssport gedrängt haben. Ganz im Gegenteil, die waren manchmal, die haben mich in allem unterstützt, aber sie waren manchmal eher beunruhigt, wie gut es mir tut, eben auch hinsichtlich meinem Ehrgeiz und meinem mentalen Druck. Und ich sehe das jetzt bei meinen eigenen Kindern, dass ich auch sage, meine Kinder sollen einfach ein vielseitiges, freudiges Bewegungsspektrum lernen. Und da muss keiner Leistungssportler werden, ganz im Gegenteil. Wenn die das wollen, dann können sie das machen. Da unterstütze ich sie, da bin ich die Letzte, die sie daran hindert. Aber am Ende geht es doch einfach darum, dass sie Spaß daran haben und dass sie bereit dafür sind, das auch später für sich mitzunehmen. Und auch jetzt noch, wie du und ich, regelmäßig gerne Sport machen, weil es einfach gut tut.
Ja, ja, und absolut. Und viel, viel Freude bringt. Und gerade wenn man das halt auch mit anderen gemeinsam macht oder auch nur für einen selbst. Aber es bringt dann immer weiter. Und ja, du bist ja prädestiniert, falls deine Kinder mal in die Richtung gehen, sie bestmöglich zu unterstützen, auch mental, weil der Leistungssport natürlich schon ja mit sich bringt, dass man sich darauf so einlässt mit der Unterstützung anderer, gerade in den jungen Jahren, so wie das bei dir auch der Fall gewesen ist.
Total, ja. Also ich bin selber gespannt, wer weiß. Also als jetzt letztes Jahr ja bekannt wurde, dass Deutschland sich für die Olympischen Spiele bewirbt, sagte mein Sohn schon, er ist jetzt 8 plus 16, 24, da bin ich dabei. Also wer weiß. Ich war fasziniert davon, als er das für sich so ausgerechnet hat und meinte, das will ich machen. Als Zehnkämpfer hat er auch ein Vorbild im Sport. Also auch da ist ja auch toll, wenn man sportliche Vorbilder findet. Und wir haben jetzt damals eben die EM hier in München angeschaut und das war für ihn einfach ein wahnsinniges Highlight, den Niklas Kaul zu treffen. Und der hat auf seiner Kappe unterschrieben und er hat die Wettkämpfe angeschaut und sagte, den findet er so toll, das wäre auch voll sein Sport. Und das fand ich schön. Und wenn er irgendwann einen anderen Sportler trifft und sagt, der ist mein Vorbild, dann freue ich mich auch. Aber sportliche Vorbilder geben einem immer Halt und irgendwo auch einen Weg mit vor. Und das ist richtig, richtig schön.
Das klingt ja wirklich nach sehr ausgeprägten Zielen schon. Welche Ziele hast du denn selbst?
Ja, tatsächlich auf sportlicher Ebene derzeit keine großartigen. Also ich bin immer eher derzeit so ein bisschen spontan unterwegs. Wenn ich merke, du da gibt's irgendwo was Tolles? Ich würde gerne mal wieder einen Triathlon machen. Habe ich früher auch schon häufiger mal gemacht, jetzt längere Jahre nicht. Das wäre auf jeden Fall nochmal schön, auch den einen oder anderen Traillauf auch zu machen. Ich bin gerne in den Bergen, bin gerne gewandert. Jetzt ist ja Trailrunning total hip. Als ich noch Sportlerin war, wäre das wahrscheinlich mein liebster Sport geworden, vielleicht auch noch mehr als der Straßenlauf. Aber damals gab es Trailrunning in der Form noch gar nicht. Bergläufe zwar schon, da war ich auch mal bayerische Meisterin im Berglauf als Nachwuchssportlerin, aber so dieses Trailrunning, wie es jetzt der Fall ist, das gab es in der Form noch gar nicht, leider. Aber den einen oder anderen schönen Traillauf würde ich gerne mal machen, hier in der Zugspitze oder im Ausland. Und ansonsten bin ich immer offen für neue Herausforderungen. Also gib Bescheid, wenn du was parat hast. Bin ich dabei.
Definitiv, Leni. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, das frage ich ganz gerne, aber dich insbesondere. Jetzt bist du Ende 30, wenn du zurückblickst auf die junge Leni mit Anfang 20, Profisportlerin, gerade zu Beginn einer Karriere, was würdest du der jüngeren Leni heute sagen wollen?
Relax, take it easy. Bleib bei dir, bleib bei deinen Zielen, aber nimm es nicht ganz so ernst. Erhalte dir die Leichtigkeit, die Freude. Mit Leichtigkeit geht vieles besser, aber wer die Leichtigkeit verliert, der verliert auch ganz viel Leistung. Und bleib einfach mehr bei dir selber, dann läuft es am allerbesten.
Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Leni, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Alles Gute und wir werden sehen, was sich noch ergibt, gemeinsam halt was sportlich zu machen.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Das war der Beat Yesterday Podcast mit Inga-Lena Schönburg-Heuk. In der nächsten Folge ist der Mittelstreckenläufer Robert Farken zu Gast. Robert ist amtierender deutscher Meister über 1500 Meter und einer der vielversprechendsten Läufer Deutschlands. Seine aktuelle Bestzeit über 1500 Meter positioniert ihn unter den Top-Athleten weltweit. Er gilt als einer der Favoriten für die Weltmeisterschaft in Tokio. Ich freue mich auf das Gespräch und wenn ihr wieder reinhört.